Hallo und herzlich willkommen zum 583. NMAC Podcast. Heute mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex. Schön, dass ich wieder dabei sein kann und hallo an alle, die zuhören. Piraten oder Phantome oder alle, die zuhören.
Genau. Ja, damit hast du ja schon angedeutet, um was es heute geht, beziehungsweise natürlich wisst ihr das ja auch schon, weil ihr es ja gelesen habt, den Titel. Wir werden heute über Phantom Brave The Lost Hero sprechen. Ein Strategie-Rollenspiel, Taktik-Rollenspiel von Nippon Ichi, das der Nachfolger eines mittlerweile über 20 Jahre alten Spiels ist. Ja. Und da muss man zu anmerken, es ist halt wirklich erst der zweite Teil dieser Reihe. Also es gab da keine Spiele dazwischen, mal von Neuveröffentlichungen vom ersten Teil abgesehen.
Ja, das stimmt. Also das Original ist 2004 für die PlayStation 2 erschienen.
Ja, das war genau, und zwar sogar ziemlich fast genau auf am 22. Januar 2004 in Japan damals erschienen. Und jetzt der zweite Teil ist am 30. Januar 2025. Also es sind fast genau 21 Jahre dazwischen.
Ja, krass. Also ich meine, Nippon Ichi, die machen ja sehr viel, auch sehr viele unterschiedliche Spiele. Und ich finde ja schon, dass, also außer Disgaea, sind die ja auch nicht unbedingt so für Fortsetzungen. Also sind ja eher die wenigsten Spiele von denen, die wirklich Fortsetzungen auch bekommen.
Ne? Das stimmt. Also ich bin gerade ernsthaft überlegen. Also es gibt natürlich Fortsetzungen von ihnen.
Klar.
Darf man nicht vergessen. Oder zumindest geistige Nachfolger von einigen Reihen. Also ich glaube, neben Disgaea ist eine der wohl längsten Reihen die Mari Kingdom bzw. Rhapsody-Reihe.
Genau.
Ich glaub, die hat, glaube ich, allerdings auch erst Mal Kingdom, nicht Mari.
Mal Kingdom, genau.
Ich glaube, die Reihe hat auch nur drei Hauptteile bekommen. Ende der 90er, Anfang der 2000er und dann nochmal drei andere Ableger und dann war es das auch schon wieder.
Ja,
also auch ist nichts, was jetzt super präsent wäre.
Genau, oder hier diese, es gibt ja hier diese zwei Dungeon-Crawler von denen, ne? Coven of Dusk und Labyrinth of Galleria, das ist auch eins, was zumindest einen zweiten Teil bekommen hat.
Ne? Ganz genau, also sowas gibt es halt auch immer wieder mal bei ihnen. Aber es ist schon auffällig, dass Nippon Ichi, wie gesagt, schon abgesehen jetzt vom Disgaea-Franchise, zu dem ja auch die Prinny-Spiele dazu zählen, schon sehr, sehr stark auf Fortsetzungen verzichtet.
Man muss sagen, die haben ja in Japan auch noch einige Visual Novels, die es gar nicht gibt. Die haben natürlich einige Fortsetzungen, zum Beispiel diese Horror-Visual Novels von denen, die es ja leider bis jetzt gar nicht in den Westen geschafft haben. Ne? Also Hayarigami zum Beispiel, davon gibt es ja auch eine ganze Menge, ich glaube 6. Und ja. Aber die würde ich jetzt gar nicht mitzählen, weil die sind hier leider halt unbekannt.
Ne? Ja. Yomawari hat 3 Teile.
Stimmt, Yomawari hat auch noch 3, richtig, genau.
Ja. Aber gut, wir wollen nicht so lange dran aufhängen.
Nee.
Von Ichi arbeitet, das ist halt bei denen einfach so. Und es gibt bestimmt noch mehr Fortsetzungen, als wir jetzt uns bewusst ist vielleicht auch, weil Void Terrarium hat ja auch einen zweiten Teil bekommen. Aber Nippon Ichi ist nicht bekannt dafür, dass sie wirklich jetzt alles fortsetzen würden. Und Phantom Brave war halt so eins dieser Spiele, das haben sie damals veröffentlicht. Man muss sagen, in einer Zeit, in der Nippon Ichi eigentlich sogar relativ viele Spiele in diesem Segmentbereich, also in diesem Taktik-Rollenspiel, Strategie mit Rollenspiel, also sowas in diese Richtung spielt. Also auch das Rhapsody ist jetzt 98 das erste erschienen, was ja zwar ein bisschen anders ist, aber trotzdem diese Taktik-Rollenspiel-Gameplay-Mechanik nutzt.
Dafür auch waren
Disgaea.
Die. Ja, dafür waren die bekannt, ne? Oh, das ist Nippon Ichi, die haben hier Disgaea. Oh, das ist ein neues von den Disgaea-Machern hier, ein neues Spiel.
Ne? So war das dann. Wobei damals, man muss sagen, dass Rhapsody ist vor dem ersten Disgaea erschienen.
Ah, okay. Auch in USA oder hier?
Nein. Nee, in USA sind die Rhapsody-Spiele ja gar nicht erschienen im Original. Die sind ja erst später mit neuen.
Stimmt, richtig.
Also das ja, hat klar. Ja wirklich, ich weiß gar nicht, wann da das erste Mal ein Rhapsody-Spiel, ich glaube, das war mit dieser Premium Collection sogar erst.
Das hat eine ganze Weile
gedauert, bis das kam. Mm. Das Gea, muss man ja sagen, da kam ja schon der erste Teil direkt auch in Amerika, also Nordamerika und Europa und Australien raus auch.
Mhm.
Muss man da ja, also das ist ja nochmal ein Sonderfall gewesen, das Gea.
Stimmt.
Man muss ja auch sagen, das Gea ist halt auch einfach das erfolgreichste von ihnen.
Ja, deshalb sind es ja auch schon 7 Teile, ne?
Plus Ableger,
ja.
Ja, darf man auch nicht vergessen. Auf jeden Fall, das erste Phantom Brave halt damals 2004, 2005 erschienen, hat dann später, im Laufe der Jahre, muss man sagen, auch Neuauflagen bekommen. Die erste Neuauflage ist 2009 erschienen, das war auch eine erweiterte Neuauflage unter dem Titel Phantom Brave You Meet Again, für die Wii damals erschienen.
Mhm.
Und das hat einen zusätzlichen, wie nennt man es am ehesten, Kampagne, eine Nebenstory in einer anderen Paralleldimension bekommen, die jetzt, die ist halt dazugekommen. Und dann gab es noch eine Version für die PSP. Das ist auch die Wii-Version. Also die Features sind drin. Die hat, glaube ich, sogar noch mal ein paar Neuigkeiten spendiert bekommen. Da hieß das Spiel dann Phantom Brave the Bermuda Triangle. Die ist 2010 bzw. 2011 erschienen. Also ein Jahr nach der Wii-Version. Im Original. Und dann gab es noch mal eine Veröffentlichung für den PC 2016.
Ach echt?
Wiederum,
PC, okay.
Ja, das ist wird häufig als Phantom Brave PC bezeichnet, aber offiziell heißt es einfach nur Phantom Brave.
Okay.
Umfasst auch den Content sowohl der PSP als auch der We Meet Again, also der Wii-Version.
Ah, okay.
Und später gab es dann noch mal eine Veröffentlichung des Spiels im Zuge der Primi Presents NIS Classics Volume 1.
Mhm.
Das war eine Reihe, ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube, die haben 3 davon am Ende veröffentlicht, ich bin mir aber nicht mehr 100%
Ich glaube, es sind 3 bis jetzt.
Ja, ich meine auch, 3 Bundles sind das. Und das erste Bundle umfasst halt einmal Phantom Brave in einer Remastered-Version. Also mittlerweile, muss man ja sagen.
Mhm.
Also den ersten Teil, aber in dieser Bermuda Triangle-Version, also der mit allen Inhalten, plus Soul Nomad and the World Eaters. Das ist da noch mit zugepackt worden. Also die beiden in einem Set sind erschienen.
Genau.
Und das ist auch für die Switch erschienen damals, 2021. Nee, für die Switch, glaube ich, kam es sogar erst. Nee, für die Switch kam es 21 raus, genau. Dann kam es 22, 23 jeweils anderen, meine ich, raus. Das Ding kam 21 raus.
Ja.
Mhm. Und dann haben sie nochmals im November 2024 jetzt eine Remaster-Version des ganzen Spiels mit verbesserter Grafik und so weiter nochmal. Ich glaube, 120 FPS-Unterstützung.
Ach du meine Güte, okay.
Für die PS5 veröffentlicht.
Ist dann nur digital oder ist die auch im Retail erschienen?
Das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir jetzt sogar nicht sagen, ob es von der PS5-Version, aber das kann man ja relativ leicht rausfinden.
Mhm.
Ich habe es halt nur digital gespielt jetzt. Eine Kaufversion gibt es von dem zweiten Teil jetzt, Lost Theory, über den wir eigentlich heute sprechen wollen, gibt es definitiv eine.
Auf jeden Fall.
Von dem Remaster nicht. Von dem Remaster gibt es keine Retail-Version.
Okay.
Zumindest nicht bei uns in Deutschland.
Habe ich mir gedacht, wahrscheinlich auch, vielleicht auch, weil das ja auch auf dieser Collection da mit drauf ist. Ne, kann ja sein.
Mhm. Die es aber nicht für PlayStation gab. Die gab es nur für Switch und PC, die Collection.
Ach, stimmt. Ah, okay.
Das heißt, die Veröffentlichung des Remasters war jetzt das allererste Mal seit der Originalveröffentlichung, dass Phantom Brave wieder auf einer Heimkonsole von PlayStation erschienen ist und das allererste Mal seit der PSP-Version, dass es überhaupt wieder auf einer PlayStation-Konsole erschienen ist.
Mhm.
Und dieses Remaster, wie gesagt, hat etliche neue Inhalte, also nicht neue Inhalte, sondern Verbesserungen spendiert bekommen. Und diese Verbesserungen wurden in der PC-Version und in der Switch-Version nachgepatcht, soweit möglich.
Ah, okay.
Also hat man, wenn man jetzt diese Prini Presents NES Classics Volume 1 hat, hat man jetzt die Remaster-Version in einem gewissen Teil. Natürlich ist nicht alles möglich, was die PS5 da kann. 120 FPS unterstützt die Switch schlichtweg nicht.
Nee, natürlich nicht.
Aber das fand ich halt schon sehr cool, dass sie das auch nochmal nachgepatcht haben in die Switch-Version und in die PC-Version.
Auf jeden Fall. Das hätten sie gar nicht machen müssen, theoretisch. Ne?
Nein, immerhin 3 Jahre nach dem Release nochmal schnell, weil ein Remaster für ein anderes System erscheint, die nachpatchen ist schon nicht schlecht. Muss man ihn lassen.
Finde ich auch.
Ich denke, der Aufwand war da nicht so groß, deswegen hat es sich gerechnet.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja.
So viel jetzt zum ersten Teil, Veröffentlichungshistorie. Da merkt man, das Spiel war eigentlich, obwohl die Reihe keine Fassung bekommen hat, irgendwie immer präsent.
Ja, das lag auch, glaube ich, daran, dass die beiden Hauptcharaktere, also Ash und Merona, ziemlich beliebt waren.
Ja, vor allem in Amerika, muss man sagen, sind die beiden sehr beliebt. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir überhaupt einen zweiten Teil bekommen haben. Das hat nämlich, ich weiß gar nicht mehr, einer von den Hauptentwicklern von...
Ich glaube, der Director hat das gesagt.
Director meine ich nämlich auch.
Yuya Hosono hat das gesagt, genau.
Ja. Und genau zwar, dass bei einer Umfrage, die NRS durchgeführt hat, kam in Amerika heraus, dass nicht wie erwartet die Skea-Charaktere ganz oben stehen, sondern Merona und Ash und auch andere Phantom Brave-Charaktere wurden relativ weit nach oben gewählt.
Und das hat sie dann dazu gebracht, dann eine Fortsetzung zu machen.
Ja, die sie immer mal überlegt hat, muss man ja auch dazu sagen. Es war nie ausgeschlossen, also es gab immer mal wieder die Überlegung, ob nicht doch nochmal eine Fortsetzung erscheinen sollte. Die gab es wohl schon damals nach der Veröffentlichung des ersten Teils, aber es hat halt nie irgendwie gepasst. Und als sie dann gemerkt haben, ups, die Charaktere sind ja immer noch sehr beliebt und das halt, obwohl das Spiel so alt ist, wahrscheinlich befördert durch die andauernden Wiederveröffentlichungen auch.
Sehr gut möglich, ja.
Ja, aber halt auch einfach, weil es tolle Charaktere sind. Das muss man halt auch mal sagen.
Ja, also ich meine, Nippon Ichi sind ja auch dafür bekannt, sehr charmante und liebenswerte Charaktere auch zu machen. Und die beiden, die stehen dem ja auch eigentlich nicht nach. So,
ne? Ja, und sie gehören mit, auch muss man schon sagen, ich kann verstehen, warum sie sehr so beliebt sind und so weit oben landen, weil sie gehören mit zum Besten, was Nippon Ichi in der Zeit damals hatte. Ja, aber alle Fälle, das ist der Grund, warum am 30. Januar jetzt ein Nachfolger erschienen ist, also Phantom Brave The Lost Hero für die Switch, die PS5 und die PS4 erschienen. Und im Frühjahr soll auch noch eine PC-Version folgen.
Ah ja.
Ich habe aber kein Datum jetzt gefunden. Da steht bisher überall nur Frühjahr. Deswegen denke ich mal, dass da einfach noch kein Datum feststeht. Ich kann aber direkt parallel nochmal nachschauen, ob es nicht mittlerweile... Nein, es gibt immer noch... Auf Steam steht sogar nur 2025. Das ist sogar nochmal weniger Angabe als...
Okay, das ist weit gefasst. Das dauert noch ein bisschen.
Ja. Aber es heißt, Frühjahr 2025 soll die PC-Version folgen. Genau, so viel dazu jetzt erstmal. Das ist jetzt schon sehr ausführliche Vorgeschichte des Spiels gewesen und halt auch zum Vorgänger. Der Vorgänger ist auch ein sehr schönes Spiel, kann ich direkt sagen.
Ja, den habe ich auch auf der PS2 gespielt damals, weil mir das Gear so gut gefallen hat. Und da war es genau das, was ich auch eben gesagt habe, dieses, Nippon Ichi, neue Strategie, Rollenspiel von Nippon Ichi, das muss man sich mal angucken.
Ich habe es damals nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch das Gea erst wesentlich später kennengelernt. Das ist damals alles an mir vorbeigegangen. Aber ich muss auch sagen, es ist die PS2-Ära zum Großteil an mir vorbeigegangen. Ich habe sehr wenig auf der PS2 gespielt. Ich habe PS2 auch sehr spät erst gehabt.
Okay.
Ich habe es auf der Switch tatsächlich das erste Mal gespielt dann.
Ah ja.
Ja. Also 2021, und ich hatte meine Schwierigkeiten reinzukommen, das hat mir dann trotzdem sehr gut gefallen, und ich habe jetzt auch die PS5-Version nochmal gespielt, noch nicht durch, aber nochmal ein ganz Stück gespielt. Und es ist immer noch ein fantastisches Spiel, muss ich halt einfach sagen. Das natürlich muss man, es ist einfach etwas, sag mal, es dauert ein bisschen, bis man drin ist. Es ist nicht das einfachste, unkomplexeste Spiel.
Nee, es ist halt Nippon Ichi typisch, ganz sehr komplex. Genau. Also da kommen wir ja auch gleich nochmal zu. Aber das ist ja auch so ein Ding von denen eigentlich, dass die Spiele immer mit irgendwelchen sehr, teilweise sehr schwer durchschaubaren Systemen überladen sind teilweise sogar.
Ja. Also ich habe schon einige Nippon-Ichi-Spiele gehabt, da muss ich ehrlich sagen, die haben mir keinen Spaß mehr gemacht, weil sie es einfach übertrieben hatten. Ich weiß gerade gar nicht mehr welches. Das war auch eins, das für die, glaube ich, für die Switch erschienen ist und ich da getestet habe. So gar nicht so lange her. Also in Anführungszeichen so lange. Das ging mir einfach ein ganzes Stück zu weit, was die ganzen Mechaniken anging und den, ja, einfach wie das Spiel aufgebaut war. Ich weiß aber leider nicht mehr, welches war. Also was mir gefallen hat von denen natürlich war Labyrinth of Galeria und der Vorgänger, die ja, waren genau. Ja, es waren ja schöne Dungeon-Crawler, auch wenn die auch sind.
Auch. Auch, ja. Die haben auch ihre Systeme, die ein bisschen schwer durchschaubar sind, definitiv.
Ganz genau. Ja, und ich mochte The Liar Princess and the Blind Prince, was aber ein sehr ungewöhnliches Nippon-Ichi-Spiel ist, weil es eben eher einfach gehalten ist vom Gameplay, muss man ja, um es mal so zu beschreiben. Ja, aber gut, wir wollen jetzt auch, wie gesagt, wir wollen es gar nicht zu lange damit aufhalten. Nur schon mal vorweg halt, die Nippon-Ichi-Spiele können manchmal etwas kompliziert sein und Phantom Wraith gehört definitiv zu den komplizierteren. Die komplizierte falsche Wort, komplex.
Komplex, also man muss aber sagen, sind teilweise natürlich auch so komplex, wie man es sich selber macht, ne? Also ja. Es bietet ja auch unfassbare Möglichkeiten für Leute, die wirklich nur leveln wollen und keine Ahnung was, ne? Genau wie Idis Gea ja auch.
Ja.
Aber auch ohne das Gelevel bis Level 1000 oder so kann man da ja auch das Spiel einfach durchspielen.
Ja, man muss vieles nicht nutzen, was genau. Das Spiel einem anbietet.
Genau.
Ich gehe jetzt mal kurz auf die Geschichte ein.
Ja.
Also die Geschichte setzt ich ein paar Monate nach dem ersten Teil ein. Und genau. Marona wird mittlerweile als Heldin verehrt von einigen und so. Und sie ist halt mit Ash auf dem Weg zurück von einer Mission, die sie auf einer Insel ausgeführt haben, die ein bisschen weiter entfernt ist von ihrer Heimat.
Man muss dazu sagen, Ash ist ein Phantom. Ne? Das ist von ihren Eltern, glaube ich, war der angeheuert als
Er war ein Kamerad von denen. Die haben zusammen, die waren alle drei, waren sie Chromer, das sind so eine Art Söldner, die Aufgaben erfüllen. Und die drei haben zusammengearbeitet als Chromers.
Genau.
Und die haben am Anfang vom ersten Teil, also direkt im ersten Teil, bevor wir das Tutorial wird da, die ersten Grundlagen des Kampfsystems werden da erklärt, sterben halt Maronas Eltern. Und auch Ash stirbt eigentlich durch die Magie, ich glaube vom Vater von Marona, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, könnte auch die Mutter gewesen sein, überlebt er aber in gewisser Weise als sogenanntes Phantom. Und Phantome sind mehr oder weniger Geister, die kann aber der normale Menschen können die gar nicht sehen oder wahrnehmen. Marona hat aber die Fähigkeit, dass sie sehen kann, weswegen sie auch im ersten Teil als verflucht gilt.
Genau. Also
wir wollen hier aber jetzt gar nicht...
Genau.
Also wir müssen hier natürlich sagen, wir werden durch die Story ein bisschen natürlich den ersten Teil spoilern, aber wir versuchen so wenig wie möglich darauf einzugehen. Wir werden auch die Geschichte von dem zweiten Teil jetzt nur grob anreißen, weil wir da nichts verraten wollen. Also deswegen... Ich will jetzt aber vor, worum es geht. Also sind auf der Heimfahrt und dann wird das Schiff, auf dem sie sind, aber angegriffen von der sogenannten Shipwreck-Crew und es kommt zum Kampf und Ash will aber Marona schützen und stößt sie ins Wasser. Sie strandet auf einer Insel von Piraten, die dann halt verlangen, dass sie für sie arbeitet, aber Marona erfährt, dass die Piraten halt Böses vorhaben, was ihr natürlich nicht passt. Und sie entdeckt dann ein Phantommädchen, Apricot, und findet heraus, dass sie halt die Tochter vom ehemaligen Kapitän der Piratencrew ist und dass ihr das auch nicht gefällt. Und dann verbünden sie sich, um halt die Piraten zu Vernunft zu bringen, beziehungsweise der neuen Captain zu Vernunft zu bringen, der halt ein ehemaliger Freund eigentlich von Apricot und ihrem Vater ist. Und das gelingt natürlich, ist so dieses, immer noch der ganze Anfang, also nicht, sondern nicht lang. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass die beiden sowohl nach Ash als auch nach Apricots vermisstem Vater suchen wollen. Dafür wollen sie ihr Piratengebiet erweitern und Verbündete für den Kampf gegen die Shipwreck Crew finden.
Genau, Shipwreck Crew sind ja so Geisterpiraten, also Geister, genau. Geisterschiffe, so eine Flotte von Geisterschiffen.
Ja.
Und man muss dazu. Aber viel
mehr will ich gar nicht verraten zur Geschichte.
Man muss nur dazu sagen, was ich noch ergänzen würde, ist, dass das halt so eine Ozeanwelt ist, auf der das spielt. Ivoire.
Ja, das ist ja genau. Ja,
genau, so ein sehr tropisches Setting halt hauptsächlich.
Ja. Ja, also diese gesamte Welt, da spielt auch schon der erste Teil drin, besteht rein aus Inseln. Also die ganze Landmasse sind nur Inseln, ist teilweise sehr klein. Und ich glaube, die Welt heißt Ivoire.
Genau, Ivoire.
Ivoire, genau. Und Man bereist halt über eine Weltkarte, das ist jetzt wirklich nicht sonderlich groß, wie eine Landkarte, über die man die Inseln ansteuert. Und die Inseln sind halt dann im Endeffekt die Level. Also da gibt es dann auf jeder Insel mehrere Level, mehrere Kämpfe, die man bestreitet, Schlachten, wenn man so will, weil es sind ja schon eher Taktikkämpfe und es ist nicht so, dass wir die Welt irgendwie mit Myrona rumlaufend erkunden oder sowas.
Nee.
Wir laufen nur auf der Heimatinsel, der Pirateninsel halt, die als unsere Basis dient, herum. Ansonsten sind wir halt wirklich nur in den Schlachten aktiv. Also es gibt jetzt wirklich da keine offene Welt, die wir bereisen oder Level, in denen wir herumlaufen und dann kommt es erst zu Kämpfen. Das Spielprinzip sind wirklich diese Schlachten. Und das ist auch der Kern des ganzen Spiels. In der Basis, ich gehe jetzt erstmal kurz auf die Basis ein, da können wir halt verschiedene Kämpfer, also Phantome beschwören, die wir in unser Team aufnehmen. Das ist auch ganz wichtig, es sind dann verschiedene Klassen. Gibt es sowas wie einen Kämpfer, einen Heiler, Bogenschützen, aber auch Koch, Matrose, Händler und sowas. Und die bringen zum Teil auch verschiedene Einrichtungen mit. Wenn der Händler zum Beispiel ist, können wir auch einkaufen, Waffen und sowas. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, der Koch bringt die Saftbar.
Richtig, genau, ja.
Der Koch bringt die Saftbar. Mhm. Genau. Die Saftbar ist zum Beispiel dafür da, dass wir dann festlegen können, wie viele der Erfahrungspunkte, die wir in der Schlacht erlangen, auch wirklich auf die Charaktere verteilt werden, die in der Schlacht sind, und wie viele sozusagen als Rücklage angelegt werden, damit wir dann Charaktere, die nicht am Kampf beteiligt sind, aufleveln können. Mhm. Wichtig ist halt, dass die Charaktere selbst jetzt nicht so sind, dass die ausgearbeitet sind. Myrona und Apricot sind ausgearbeitet. Die anderen sind halt Charaktere, die wir selbst erschaffen anhand der Klasse, die sie haben. Da sollte man jetzt nicht eine große Persönlichkeit erwarten oder so.
Genau.
Ja, das ist so der Kern des Ganzen. Also auf der Insel ist halt, die Insel ist halt wirklich dafür da, um sowas, um Charaktere zu erschaffen, die auszurüsten, eventuell ein paar Charaktere zu leveln und so weiter, die Story voranzutreiben oft auch. Aber unser Hauptaugenmerk liegt wirklich dann halt eher auf den Inseln, beziehungsweise auf den Schlachten, die wir halt bestreiten auf den Inseln, um da halt dann die Story auch wiederum die Story voranzubringen, weil es ist ja alles auch sehr storylastig. Genau. Und ich würde sagen, damit können wir dann auch schon zum Gameplay gehen. Magst du mal erklären, wie läuft überhaupt das Ganze da ab, wenn denn so eine Schlacht, wenn so ein Level drin
ist? Genau, also es ist ja wie gesagt wie ein Strategiespiel aufgebaut. Also ne, wer jetzt Spiele so wie Fire Emblem kennt oder sagen wir mal Tactics Ogre oder so, oder Triangle Strategy, der kann sich ja schon ungefähr vorstellen, wie es abläuft. Bei Phantom Brave ist allerdings so, dass es keine Felder gibt. Also bei Triangle Strategy oder so, da oder Fire Emblem bewegen wir die Charaktere ja über Felder vorwärts und hier halt nicht. Hier gibt es keine Felder, die wir nutzen. Also hier ist halt so ein Radius, der halt abhängig ist von den Werten von den Charakteren. Da können wir uns dann bewegen. Und ja, das Besondere an dem Kampfsystem ist halt, dass da sind halt die Phantome, das sind diese Geister, die Myrona ja beschwören kann. Und die können wir in verschiedene Gegenstände beschwören. Also alles, was da so rumliegt, in diese Gegenstände, können wir halt ein Phantom beschwören. Sei es jetzt ein rostiges Schwert, das da rumliegt, eine Kokosnuss, ein Kaktus, keine Ahnung, eine Blume, so Steine oder Bäume. In alles können wir da, alles Mögliche können wir da Phantome beschwören. Und die Werte, die richten sich dann auch immer so ein bisschen nach dem Gegenstand, in der die beschworen werden. Ne? Also kann man sich da irgendwie vorstellen, dass die andere Werte haben, je nachdem, wo wir sie rein beschworen haben.
Ja, ganz kurze Anmerkung.
Ja?
Man ist besser ausgedrückt, denke ich, ist es, sie haben ihren Grundattributswert,
genau.
Also Statuswerte.
Genau.
Und die werden beeinflusst. Wenn zum Beispiel jemand in einen Baum beschworen wird, kann, ich weiß nicht, ob es ein Baum genauso ist, nur ein Beispiel. Mhm. Also ein Charakter wird irgendwo reinbeschworen und dann kriegt man zum Beispiel einen Plus auf Verteidigung, aber einen Abzug auf zum Beispiel Stärke, also Angriff oder sowas. Mhm,
zum Beispiel und sowas,
so ganz sind genau. Die. Es kann auch wiederum sein, dass es klassenabhängig ist, dass sie zum Beispiel jemand, der in einen Baum reinbeschworen wird, wenn das jetzt ein Krieger als Beispiel ist, kann es sein, dass der dort besser platziert ist als jetzt ein Heiler, weil die auf die auch je nach Klasse anders reagieren. Und ein Heiler hat zum Beispiel bei einer Blume weniger Nachteile als jetzt bei einem Baum oder sowas. Mhm,
genau.
Das muss man also auch alles bedenken. Man kann aber alle Phantome in jeden Gegenstand beschwören, was auch also, wichtig ist.
Genau, also man würde jetzt zum Beispiel einen offensiven Charakter, jetzt wie ein Krieger oder so, eher in ein Schwert oder einen Kaktus oder sowas beschwören. Ne? Irgendwelche Gegenstände mit offensiven Fähigkeiten jetzt erstmal.
Ja, ne? Genau. Ganz genau.
Und wichtig ist dabei auch, dass die, wenn wir so, also sobald wir diese Phantome halt auf dem Schlachtfeld materialisiert haben, können die auch nur eine ganz bestimmte Anzahl von Runden auch auf dem Schlachtfeld verweilen, bevor sie dann verschwinden und dann aber auch nicht mehr beschworen werden können. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
Also das für diese Schlacht nicht
für diese Schlacht, genau. Für diese Schlacht können wir die immer nur einmal beschwören. Und das ist ziemlich wichtig, dass wir da wirklich genau überlegen, wie wir das machen. Wen wir da wann wo beschwören, damit wir da nachher nicht ohne Phantome dastehen. Also das war schon auch so ein bisschen Taktik da auch ein bisschen da gefragt, wie wir die einsetzen, die Phantome. Ne?
Ja, ganz genau. Deswegen brauchen wir halt auch mit der Zeit immer mehr Charaktere, weil natürlich die Schlachten auch immer länger werden. Während am Anfang es noch gar keine so große Rolle spielt, wie viele wir haben, weil wir die meisten Schlachten wirklich gewinnen, bevor auch nur ein Charakter verschwindet, wird es später tatsächlich sehr relevant, wie viele Charaktere wir dabei haben. Es gibt auch eine Begrenzung, die aber nicht nur auf die Charaktere geht, sondern auch auf die Waffen zum Beispiel, also auf die Ausrüstung. Weil alles, was wir im Grunde in unserem Basis beschwören, sei es jetzt ein neues Phantom oder eine neue Waffe, geht auf unser Maximum, glaube ich, bei 50 liegt am Anfang. Und deswegen müssen wir auch da vorsichtig planen, damit wir nicht am Ende dastehen und halt keine Charaktere mehr beschwören können und deswegen in einer Schlacht Probleme haben, also herbeirufen können in der Basis, mitnehmen, um sie mitzunehmen und dann in der Basis, in der Schlacht nicht genug Charaktere zum Beschwören haben, weil wir zu lange brauchen zum Beispiel. Ja, genau. Man muss sagen, wenn man einmal ein funktionierendes Team hat, wird man in den meisten Schlachten keine Probleme durch die Anzahl der Phantome haben. Man muss sich aber auch ein bisschen anpassen, was die Klassen angeht.
Genau, ganz genau. Ja. Also es ist alles ein bisschen, ne, also es wird einem schon so ein bisschen nahegebracht, das muss man ja schon sagen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt da direkt ins kalte Wasser geworfen wird oder so. Aber es wird halt später schon schwieriger, das muss man auf jeden Fall sagen. Ne? Ja. Und wie gesagt, wie wir auch schon erwähnt haben, es wäre jetzt kein Nippon Ichi-Spiel, wenn das nicht noch komplexer geht. Ne? Da sollten wir jetzt auf jeden Fall noch diese zwei neuen Spielmechaniken erwähnen, Confire und Confriend. Die sind ja neu jetzt dazugekommen. Bei Confire, da kann Marona halt Phantome in besondere Gegenstände wie so Maschinen, also besonders so Kanonen oder Artillerie oder so, rein beschwören. Und dann übernehmen die dann auch dann die Fähigkeiten natürlich davon und können dann auch sich sehr schnell über das Spielfeld bewegen und auch die und dann auch so ein Dauertrommelfeuer oder irgendwas von diesen Gegenständen halt benutzen oder von diesen Kanonen oder so benutzen. Ne? Und das zweite, dieses Confriend, das ist, also Marona baut ja auch irgendwie Beziehungen zu den Phantomen auf der Insel, indem man mit ihnen redet. Und,
aber auch dadurch, wie man sie in der Schlacht
benutzt. Und auch, wie man sie in der Schlacht benutzt. Genau, das auch. Genau, ganz genau. Und dann kann sie später mit diesen Phantomen quasi verschmelzen, die so eine Art Fusion übernehmen, wir jetzt Dragon Ball-mäßig. Ne? Genau. Ja, bekommt dann dadurch verschiedene Buffs und so weiter. Oder da kann sich auch noch mehrere Züge am Stück bewegen. Ne?
Ja.
Genau.
Das ist so das Grundprinzip des Spiels, würde
genau,
ich jetzt mal sagen.
Ganz
die wichtigsten
genau.
Sachen.
Ja.
Es wird, wie gesagt, mit der Zeit, die Schlachten werden größer, sie werden komplexer. Es gibt noch so ein paar Sachen, wie es gibt Schatztruhen, die auf den Karten sind, die man vielleicht gar nicht mal beim ersten Betreten geöffnet bekommt, weil dafür müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Und deswegen kann man auch jede Schlacht nochmal erfüllen, was auch wichtig ist, um zu leveln, um Erfahrungspunkte zu sammeln, um Geld zu sammeln. weil Geld ist jetzt auch eher eine, sagen wir, knappe Ressource in diesem Spiel.
Das stimmt.
Und ja, das ist also alles möglich, und es gibt auch immer einen sogenannten MVP sozusagen, also ein besonders gutes Phantom, der hervorgehoben wird durch bestimmte Bedingungen, zum Beispiel wer am meisten Schaden angerichtet hat. Es gibt aber manchmal auch sehr, sehr eigene Bedingungen, damit jemand MVP wird. Und die werden, sagen wir mal, die zu erfüllen, ist nicht immer ganz einfach und teilweise zu Beginn auch noch gar nicht möglich, wenn man noch gar nicht die richtige Klasse dafür hat. Oder noch nicht die richtige Mechanik im Spiel gelernt hat. Deswegen, also das ist das, wenn man wirklich alles hier haben will, besonders die Schatzkisten, die teilweise sehr seltene Waffen beherbergen, dann ist es sinnvoll, die Mission wirklich nochmal zu spielen. Was man sowieso sollte, wenn man will, die Erfahrungspunkte haben.
Genau.
Ja.
Genau.
Genau. Ja, und dann kommen auch die Effekte der verschiedenen Klassen dazu. Also wenn es zum Beispiel ein Dieb mit auf dem Schlachtfeld ist, nimmt man mehr Gegenstände von der Schlacht mit zurück und solche Sachen. Also die Fähigkeiten, die sie sowieso haben, dann können sie ja neue Fähigkeiten durch Aufleveln lernen, dann wiederum können sie neue Fähigkeiten durch Schriftrollen lernen.
Richtig.
Und ganz so weiter genau. Und so fort. Also da gibt es auch ganz viele solche Mechaniken, die halt da reinspielen. Und dazu kommt ja noch, dass die wirklich alle bis Level 1000.
Richtig, wollte ich gerade sagen. Typisch, Nippon Uchi typisch, genau wie bei Disgaea, kann man hier quasi unendlich leveln.
Ne? Ja. Wobei bei Disgaea haben sie es ja im letzten Teil sogar so weit getrieben, dass man, ich weiß gar nicht, wie das genau war, aber man konnte die leveln bis, glaub, Level 999 war es.
Okay.
Und dann konnte man sie irgendwie, auch Gegenstände sind ja levelbar dabei gewesen. Und dann konnte man die auch die Gegenstände wieder zurücksetzen durch eine Verbesserung auf Level 1. Allerdings, die Werte sind zwar wieder schlechter geworden, aber waren besser als ursprünglich auf Level 1. Und dann konnte man sie wieder bis zum höchsten Level hochleveln und wieder zurücksetzen, wodurch sie wieder Level 1 hatten, aber wieder mit besseren Werten.
Okay, also das kann man, okay, also noch mehr Level hab, jetzt bei Disgaea noch, ne?
Ja, so ungefähr, ich bin, aber so ungefähr das funktioniert, und das halt auch mit Gegenständen, weil man irgendwie in Gegenstände reingehen kann, um die dann, in denen dann Schlachten zu bestreiten, wodurch man die dann auch levelt, und frage mich nicht mehr, ich hab's gespielt, aber ja, ich habe mich nicht in alle Mechaniken reingefuchst, bin ich ganz ehrlich.
Nee, das ist auch in Ordnung. Also ich bin bei Disgaea. Also ich habe die neueren jetzt auch gar nicht gespielt, aber ich habe es da auch nie so weit getrieben. Also das war mir dann auch immer so ein bisschen zu viel dann.
Ist gut. Ja, verstehe ich. Also das neue Disgaea ist ein gutes Spiel. Also ich mag auch das Japan-Setting, die Story ist wieder sehr witzig und so weiter. Also nichts gegen Disgaea 7 in der Hinsicht. Auch weil es, man muss sagen, im Vergleich gerade zum Vorgänger auch, wie ich finde, noch mal einsteigerfreundlicher geworden
okay.
ist, ohne dass die Komplexität jetzt verloren gegangen ist. Es ist immer noch trotzdem nicht super einfach, da reinzukommen, aber es ist einsteigerfreundlicher. Gerade wenn man wirklich nur die Geschichte spielen will, ist das mittlerweile relativ einfach möglich, gerade also im Vergleich zu früheren Disgaeas. Da gibt es übrigens auch eine Demo zu dem Disgaea. Also wenn da jemand Interesse dran hat, kann man das auch mal sich anschauen auf der Switch. Da gibt es eine Demo zu Disgaea 7. Nur das auch mal hier am Rande erwähnt. Trifft übrigens auch auf Phantom Brave.
Wollte ich gerade sagen. Demo. Das ist auch eine Demo. Ja, also
ja.
Auf jeden Fall ist mal reingucken. Spiel,
ist bei einem Spiel, das hat 60 Euro kostet, vielleicht auch nicht die schlechteste Idee.
Nee, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was einen da erwartet, ne?
Genau, ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich die Demo ist, ich habe sie jetzt nicht
gespielt, ich auch nicht, keine Ahnung.
Ja, deswegen aber, ja. Es gibt das Spiel auch im Einzelhandel, das wollte ich auch noch erwähnen. Also im Vergleich zum ersten Teil gibt es im Einzelhandel in einer sogenannten Deluxe-Edition. Da ist dann, ich meine, ein Booklet war dabei.
Genau, das ist so dieses genau, das ist dieses typische, diese Nipponichi oder Nipponichi America, die bringen ja immer diese Deluxe Editions von ihren Spielen raus, oder auch von denen, die sie
publishen. Ja, es gibt halt nur die Deluxe Edition als
Reisehandelsversion,
es gibt da keine andere. Die kostet genauso viel wie die digitale Version. Man bekommt halt als Bonus nochmal einen digitalen Soundtrack und das Mini-Artbook für die physische Version.
Genau.
Die fehlen halt in der digitalen Version.
Machen die aber auch bei Spielen, die sie publishen, also zum Beispiel East 10 oder die Trails-Spiele, die haben auch immer diese Deluxe Edition.
Ja, ich weiß. Die haben auch teilweise die Collector's Editions, also die richtig
Richtig,
tollen Dinger da.
das
Ja.
auch.
Aber gut, wir wollen da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Bevor wir noch zu anderen Sachen kommen, würde ich gerne noch ein bisschen über Phantom Brave weitersprechen. Und
Natürlich.
zwar vor allem über Gameplay haben wir jetzt erklärt. Ich hoffe, wir konnten euch das nahe genug bringen, weil da jetzt auf jedes Detail einzugehen, würde ein bisschen zu komplex werden und hier den Rahmen
Ich glaube,
sprengen.
da würden die Zuhörer aber auch eher einschlafen irgendwann. Also ich meine, ich glaube, das
Ich
ist
glaube
besser.
auch.
Ich glaube, da ist es besser, wenn man sich da selber reinfuchst. Also wenn wir
Genau.
jetzt das Interesse geweckt haben, da die restlichen komplexeren Systeme sich da selber mal reinzufuchsen. Ne?
Ich würde jedem empfehlen, rein aus Storygründen, den ersten Teil auch zu spielen. Man muss
Ja.
ihn nicht spielen, sage ich
Nö.
direkt. Der zweite Teil funktioniert komplett eigenständig. Aber da es ein sehr gutes Spiel ist, das auch heute noch sehr gut funktioniert, kann ich es jedem nur empfehlen, auch den ersten Teil zu spielen. Aber bevor wir. Ich greife wieder vor, ich will über Grafik, Technik, Sound sprechen.
Genau.
Also, sprechen wir mal über die Grafik von Phantom Brave the Lost Hero.
Genau, so das Urspiel, also das erste Phantom Brave, das hat ja noch Sprites auf 3D-Karten. Und hier haben wir jetzt halt 3D, so Cell-Shading-Anime-Modelle halt. Sieht ganz nett aus,
Genau.
finde ich. Bisschen
Man muss
Chibi-Look.
sagen, Anime-Stil hatte auch der erste Teil schon
Genau, genau.
bei den Charakter-Artworks und so weiter. Diese haben sie auch beibehalten. Die sehen auch sehr schick
Ja,
aus. Man merkt auch
ja.
sofort, dass dieselben Charaktere sind.
Ja.
Also Ash und Marona.
Ja.
Ja. Und ich mag auch die Cel-Shading-Figuren.
Genau, ist es hier mehr so im Chibi-Look, ne? Muss man ja
Ja.
sagen.
Genau. Es hat so einen Chibi-Look. Ich mag den Stil. Ich finde den sehr charmant.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch farbenfroh, also passt sehr gut auch zum Setting und allem. Auch die Charakter-Artworks sind wieder schön gezeichnet.
Typisch Nipponichi eigentlich, ne? Also da finde ich immer bei denen, das lässt eigentlich keine Wünsche offen bei denen.
Genau, ja.
Ne?
Technisch auf der Switch kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich
Ja,
habe es logisch.
ist ein bisschen technisch. Leider gibt es da mal ein paar Ruckler ab und zu. Ne? Kann die 30 Frames nicht immer ganz komplett halten. Aber sonst läuft es eigentlich ganz okay. Also wenn man da jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert drauf legt, ist es auf jeden Fall gut spielbar. Ne?
Ganz genau, ja. Man muss halt sagen, auf der PS5 läuft es natürlich noch ein bisschen runter, auf der PS4
Natürlich.
auch, auf der PS5 läuft es am besten, aber auch auf der Switch kann man das gut spielen.
Ja.
Auch weil es kein Action, also Spiel ist, bei dem man schnell reagieren muss,
Richtig.
sondern halt, weil es ja rundenbasiert ist, Zeit zum Nachdenken hat, da wirken sich Ruckler einfach nicht so sehr aus.
Ganz genau, ganz genau.
Ja. Genau, und Sound, muss ich sagen, gefällt mir. Also ich mag Musik, ich mag die Soundeffekte.
Ja.
Trag viel dazu bei. Die englischen Texte gibt es nur. Es gibt keine deutschen Texte. Die sind gelungen, die englischen Texte. Die tragen auch
Ja.
den Humor sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt auch französische Texte mittlerweile. Die gab es im Vorgänger, meine ich, noch
Nee,
nicht.
ist wahrscheinlich auch wegen Kanada und so, schätze ich mal, dass es da direkt auf
Ich
Französisch
denke
ist.
auch,
Ne?
ja. Außerdem muss man sagen, es ist mir schon oft aufgefallen, dass solche Spiele, wenn sie noch eine weitere Textversion bekommen, ist es meistens Französisch. Das war auch damals bei der
Richtig.
Neuauflage von hier Tokyo Mirage Sessions so, hat
Ah.
Nintendo statt deutscher Texte nur Französische hinzugefügt, was mich sehr
Okay.
geärgert hat, weil ich gerne deutsche Texte auf der Switch gehabt hätte. Ja. Aber gut, ist ein anderes Thema.
Ja, aber gut, ich meine, das ist ja, machen die ja oft. Also ich meine, weil bei den Spielen von denen muss man ja sagen, leider kann man da nicht immer auf deutsche Texte immer setzen. Ne? Man sollte
Ja,
schon.
also bei Nippon Ichi sowieso nicht.
Genau.
Also Nippon Ichi muss man wirklich sagen, wenn man da deutsche Texte hat, ist es eher die Ausnahme als der Standard. Auch die DSGEA-Reihe wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, der neueste Teil hat keine deutschen Texte. Also es wird mich jetzt nicht, wäre mir jetzt nicht bewusst, dass DSGEA 7 deutsche Texte hätte, weil das wäre jetzt würde mich echt überraschen. Aber der hat auch französische Texte, definitiv, das weiß ich noch.
Aber ich meine, klar, also die decken dann natürlich mit Französisch dann noch einen größeren Markt ab, als wenn sie jetzt Deutsch tatsächlich als Sprache
Es hängt immer, ich
hinzufügen
denke,
würden.
das hängt eher davon ab, in welchen Regionen ist das Spiel erfolgreich, weil Französisch ist auch, klar, Französisch ist auch noch verbreitet, aber in welchen Märkten die wirklich relevant sind,
Wie
das ist ja
gesagt,
auch noch die
ja,
Frage.
wie
Sagst
gesagt,
du Kanada, Frankreich?
Kanada und Frankreich dann halt, genau.
Ja, deswegen. Und Kanada ist zum Großteil ja auch auch noch mit Englisch abgedeckt schon.
Genau, ganz genau.
So einen nicht geringen Teil. Klar, es gibt Französisch-Kanada, aber Kanada ist ja eigentlich Englisch-Französisch. Deswegen, ich denke, und das war bei Tokyo Mirage Session wohl mit einer der Gründe, weil das Spiel in Frankreich relativ erfolgreich war. Mhm. Ja. Und das ist so mit ein Grund, warum Französisch da dann immer die Zweitsprache neben Englisch wird. Oder Drittsprache, wenn Japanisch mit dazu zählt. Sprachausgabe bei Phantom Brave Lost Hero nur in Japanisch und Englisch. Mhm. Kann man drüber diskutieren?
Ja, die englische Sprachausgabe ist manchmal so ein bisschen gestelzt, finde ich.
Ja,
so.
Die Japanische hat mir auch besser gefallen. Ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, perfekt. Sie haben weitgehend, soweit es ging, die Sprecher vom Original zurückgeholt.
Genau, auch von den beiden Hauptcharakteren. Ja,
genau, was ich auch sehr schön finde. Mhm. Aber sie ist nicht immer gelungen. Gerade im Englischen, aber auch im Japanischen gibt es kleinere Macken. Mhm. Muss ich sagen, hat mich jetzt nicht super gestört.
Nee.
Besonders, weil ich eher auf Japanisch gespielt habe und ich da kein Wort verstehe. oder sagen wir so, kein Wort ist falsch. Ein paar Wörter kann ich schon mittlerweile verstehen.
Klar.
Aber ich bin ja eher auf die Texte dann angewiesen.
Natürlich.
Und die Englische war mir halt einfach nicht gut genug, um sie zu nutzen.
Mhm. Ja. Ja, klar.
Aber gut. Ich denke, das reicht auch dazu. Wir können noch zum Fazit jetzt kommen.
Ja.
Möchtest du anfangen?
Ja, also wie gesagt, also ich war sehr überrascht, muss ich sagen, dass jetzt von Phantom Brave tatsächlich noch ein neuer Teil angekündigt wurde. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Ist gerade weil das ja schon über 20 Jahre jetzt hier ist. Und war dann auch sehr angetan. Also das Spiel gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der da Interesse an Strategiespielen oder auch mit Nipponichi schon vertraut ist, da mal auf jeden Fall reinzugucken. Also,
ja.
Ne? Also ich hoffe, dass wir von Marona und Ash wieder was sehen und nicht erst 20 Jahre warten müssen. Ne?
Ja. Ne? Das wäre schön. Also, ich finde auch, es ist ein sehr charmantes, sehr schönes Strategierollenspiel. Die Geschichte mag ich auch. Die ist zwar am Anfang ein bisschen langsam.
Ja, aber genau.
Spätestens nach der Hälfte geht die dann so richtig los und wird richtig spannend.
Genau, genau.
Das Gameplay ist komplex, kann auch manchmal ein bisschen zu komplex sein, aber wer sich da drauf einlässt, wird hier ein sehr, sehr spaßiges Strategierollenspiel haben mit liebenswerten Charakteren.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich ist es eher ein Genre-Geheimtipp.
Würde ich sagen.
Es ist nicht die groß bekannte Marke.
Genau.
Aber Fans des Vorgängers müssen sowieso zugreifen. Die können kaum gar nicht drum rum. Die werden ihren Spaß damit haben. Das Gameplay ist erweitert, aber es ist immer noch das, was man kennt. Es sind die Charaktere, die Geschichte ist. Also, wer den ersten Teil mochte, kann bedenkenlos sofort zugreifen.
Genau.
Alle anderen, die vielleicht die interessiert sind, sollten mal die Demo anspielen. Und sich vielleicht auch den ersten Teil nochmal anschauen, wegen der Geschichte, ist halt auch sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, definitiv, also kann ich nur zustimmen.
Ja, genau. Was ich noch sagen will, es gibt auch DLCs mittlerweile zu dem ganzen Ding.
Ah, okay, sind das Kostüme oder sind das tatsächlich relevante Dinge?
Das wird jetzt, also erstmal, es gibt natürlich, es wird jetzt ein bisschen komplizierter, okay. Weil es gibt da verschiedene Sachen. Es gibt natürlich erstmal so das typische Outfits, zum Beispiel. Das ist jetzt nicht das groß Besondere. Es gibt einen digitalen Deluxe-Editionsbonus, den man halt nur bei der digitalen Deluxe-Edition bekommt. Das sind eher Boost-Tickets, also für Erfahrungspunkte-Kram. Es gibt Kostüme, also spezielle und so. Mhm. Die sind aber jetzt, ich glaube, die weiß gar nicht, an was die gebunden sind, weil es gibt, glaube ich, auch oder gab einen Season Pass. Bonus gibt es zumindest. Ich weiß nicht, wie es mit dem Season Pass aussieht, ob der nur in der Deluxe Edition drin ist oder wie auch immer. Aber, und das wirklich Relevante, das sind die zahlungspflichtigen DLCs. Die kosten 6,99 oder 13,99 pro DLC.
Okay.
Davon gibt es aktuell 2, meine ich, für 13,99, wenn ich mich nicht komplett falsch gerade sehe, und 4 für 6,99. Ist also schon nicht günstig.
Nee,
deswegen meine ich, es müsste eigentlich auch einen Season Pass geben, bin mir nicht ganz sicher. Okay, was ist das jetzt? Es sind Bonus-Stories. Ich habe sie selbst nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie umfangreich sie sind. Sie hängen zum Großteil mit anderen Nippon-Ichi-Spielen zusammen.
Habe ich jetzt fast
zum
gedacht.
Zum Beispiel kannst du die Bonus-Story The Liar and the Lost spielen. Da kriegst du dann eine Geschichte aus The Liar Princess and the Blind Prince.
Ach, okay.
Und damit in Verknüpfung stehend. Und das fügt dann die Liar Princess deiner Gruppe hinzu als Phantom.
Ah ja, sowas ähnlich habe ich mir auch gedacht. Gibt es bestimmt auch von Disgaea-Charakteren, oder?
Das ist das Witzige, das gibt's bisher noch nicht.
Was? Das ist das.
Bisher keine Disgaea-Charaktere.
Das wundert mich jetzt aber echt. Das wäre jetzt das Erste, was ich gedacht hätte, was da gekommen wäre.
Es gibt noch eine zu Barstella Abyss.
Mhm.
Es gibt eins zu Mad Red Dead.
Mhm.
Es gibt eins zu Yomawari.
Ah, okay. Ungewöhnlich.
Da kann man da das
Mädchen
Kotomo
da
freischalten.
Ja,
genau.
Okay.
Und die beiden teureren für 14 Euro, das sind dann, weil man da dann auch jeweils zwei Charaktere freischaltet, das sind Zusatzgeschichten zu Phantom Brave, zum ersten Teil. Und da schaltet
so.
Man dann Charaktere aus dem ersten Teil frei.
Ach so, okay, ja.
Zum Beispiel,
das ist gut.
Ja, also Castile, Walnut in dem einen und Scarlet und Sprout in dem anderen.
Ah, okay. Ja, ich habe mich tatsächlich noch gar nicht mit den DLCs da beschäftigt. Ich dachte, das wären jetzt hauptsächlich da wirklich dann nur Kostüme oder, wie gesagt, Gastcharaktere, wie das so bei denen üblich ist. Aber das ist ja
die für 7 Euro sind nur Gastcharaktere, die für 14 Euro sind halt jeweils zwei. Also man muss sich vorstellen, 28 Euro muss man dafür ausgeben, um 4 neue Phantom Brave Charaktere und da halt in Verbindung mit zwei Geschichten
ja,
zu bekommen.
Ist schon.
Und ich weiß, ist schon heftig.
Ist heftig, ja. Das stimmt.
Ich weiß nicht, wie umfangreich diese Geschichten sind. Wenn die jetzt so sind, wie jede Insel ist, dann sind das schon ein paar, so 2 Stunden, die man da reinstecken kann. Oder sogar 3 Stunden, denke ich.
Mhm.
Aber es kann auch genauso gut sein, dass man in einer halben Stunde mit einer Mission durch ist.
Mhm.
Und das wäre ein bisschen wenig. Also deswegen, ja, ich bin da nicht ganz so sicher, wie das jetzt aussieht. Genau, weil, wie gesagt, ich habe sie nicht gespielt, ich werde sie wahrscheinlich auch nicht spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist mir zu teuer, außer die sind irgendwann mal im Angebot oder es gibt wirklich irgendwann mal einen Season Pass, durch den ich die kostenlos, also oder sagen wir günstig bekomme. Weil momentan, man muss sich nur mal vorstellen, zahlt man für die gesamten DLCs, die es da gibt. Moment.
Ja.
Ich will nichts Falsches sagen.
Ja.
55,94 Euro.
Das ist schon sehr teuer, finde ich. Finde ich auch etwas.
Also nur für die Story-DLCs. Das ist nochmal fast der Preis des Spiels selbst. Und man bekommt dadurch halt insgesamt 8 Charaktere.
Ja, das ist schon.
Ja, und 6 Bonus-Stories halt. Da ist halt dann wirklich die Frage, rechnet sich das? Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich den Umfang dieser Bonus-Stories nicht bekomme. Für die Charaktere weiß ich nicht, weil ich auch nicht weiß, wie stark die Interaktion mit denen dann stattfindet. Bei den Bonus-Stories sind natürlich besonders die beiden teureren wegen Verbindung zu Phantom Brave interessant. Aber ist halt die Frage, wie gut sind diese Bonus-Stories und was bringen sie letztlich wirklich? Auch inhaltlich. Das muss natürlich jeder für sich selbst wissen.
Genau.
Aber ich wollte es hier angemerkt haben zum Abschluss nochmal, dass es das halt auch gibt. Falls das für jemanden hier von Interesse ist. Ich sag ganz ehrlich, ich bin grundsätzlich, wäre ich neugierig, also auf die DLCs, wäre ich interessiert dran.
Ja.
Aber dafür sind sie mir ein ganzes Stück zu teuer.
Definitiv. Also das ist mir auch, das wäre mir auch, ja, das ist mir dann auch etwas zu viel.
Die Hälfte maximal wäre ich bereit zu zahlen für die Dinger. Dann, außer natürlich stellt sich heraus, dass sie so umfangreich sind, dass man, wie man es gar nicht erwartet und dass der Preis komplett rechtfertigt. Das war nicht ein 7-Euro-DLC, wenn der dann 3 Stunden geht, wäre ich da vollkommen zufrieden mit. Ich weiß, viele sagen, 1 Euro pro Spielstunde sollte es sein, aber 7 Stunden kann man nicht erwarten, glaube ich. Und es muss ja auch nicht immer gegeben sein, wenn es 3 sehr gute Stunden sind, reicht das. Ist dann immer noch sehr teuer, aber dann würde ich sagen, okay. ich hoffe wirklich auf eine Art Season Pass oder einen Story Pass oder wie sie es auch immer nennen wollen, der einfach das Ganze zusammenfasst.
Ja. Ja.
Nochmal. Für etwas weniger dann. Wenn zum Beispiel statt 55 das ganze Set mit allen für 30 angeboten wird, kann man ja drüber diskutieren.
Mhm.
Weil dann wären das halt pro DLC nur noch 5 Euro und man hat halt diese 14 Euro DLCs schon drin, wodurch die Ersparnis halt insgesamt angemessen ist.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, abwarten. Wer Bock drauf hat und die gerne haben möchte, kann natürlich zugreifen.
Das natürlich.
Ist jedem selbst überlassen.
Natürlich.
Ja. Vielleicht ist ja auch irgendwann mal im Angebot. Passiert ja bei DLCs auch immer wieder mal für die Switch.
Ja, so. Ja, also ich wäre auch erst, also ich würde es mir auch erst nicht direkt holen. Ja, das wäre mir auch
zu nee, auf keinen. Also ich bin erst mal im Hauptspiel, kann man so genug Zeit
verbringen. Eben, das Hauptspiel bietet ja schon wirklich genug Spiel an sich eigentlich auch. Das ist wirklich nur, genau. wenn man wirklich jetzt noch mehr haben muss.
Ja, irgendwie. Ne? Deswegen. Also klar, man kann das Hauptspiel auch schneller durchspielen, als man müsste. Aber so zum Schnitt, denke ich, wird man da so seine 30 Stunden Minimum mit verbringen. Und wenn man wirklich dann auf voll geht, dann wird es auch ein 100-Plus-Spiel.
Ja.
Ja. Also für Komplettieren und so weiter. Ist übrigens mit dem Vorgänger genauso. Der ist so ungefähr bei 30 Stunden in der Standard, in der Ursprungsversion. Ich denke, die erweiterte Version durch die Zusatzmission, also diese Nebenstory, die da noch drin ist, die Paralleldimension-Story, wird das Ganze nochmal ein bisschen länger. Also denke ich mal, wird man beim Original, also beim ersten Phantom Brave, wird man so zwischen 40 Stunden, so um die 40, 45 Stunden brauchen, denke ich jetzt mal.
Mhm.
Und wenn man es komplett will, dann denke ich auch, also ist es auch über 100 Stunden.
Das ist dann für die, die dann wirklich dann alles rausholen möchten.
Ganz genau, die wirklich alles gespielt haben wollen. Ja. Gut. Aber ich glaube, wir haben genug über Phantom Brave geredet. Ich hoffe, wir konnten euch das auch ein bisschen näher bringen. Es war nicht zu verwirrend, nicht zu, was weiß ich. Wir haben nicht, vielleicht auch, wir hätten sicher noch ein paar Sachen, Details mehr erklären
können.
Wir wollten es aber jetzt nicht zu übertreiben. Wenn ihr aber dazu Fragen habt, dürft ihr uns die natürlich gerne stellen. Ihr könnt natürlich auch nachlesen, wie wir dieses Spiel betrachten. Ich weiß gar nicht, dein Test ist ja schon erschienen
bei uns. Der ist schon erschienen, genau. Ja, der ist auf der Seite.
Genau. Wir haben einen Test dazu auf der Seite, n-mac.org. Wenn ihr lesen wollt, wie meine Meinung zur Switch-Version ist, die habe ich nämlich auch getestet. Da findet ihr einen Test auf solosdungeon.de zu. Genau. Ja. Und damit sind wir für heute durch mit diesem Thema und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Puh, was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe hauptsächlich gespielt Ninja Gaiden 2 Black, habe ich gespielt.
Mhm.
Genau, das ist ja, das war ja ein Shadow Drop, ne? Ich weiß es gar nicht, bei welchem Direct war das oder bei welcher.
Das war Microsoft.
Ach, bei Microsoft genau.
Developers Direct im Januar.
Ah, da war das, genau. Da ist es, da kam es nämlich als Shadow Drop raus und gleichzeitig mit der Ankündigung ja von Ninja Gaiden 4, ne, von Platinum co-entwickelt. Bin ich ja sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Genau, und ja, Ninja Gaiden 2 Black, das Original habe ich damals auf der Xbox 360 schon gespielt, mag das Spiel auch sehr gerne und das hat sich jetzt auch mit Ninja Gaiden 2 Black jetzt nicht viel geändert. Es ist ja eigentlich die Urversion, ne, mit ein paar Änderungen von Ninja Gaiden 2 Sigma dabei, das sind ja verschiedene Versionen von dem Spiel und genau, es ist in der Unreal Engine 5, sieht natürlich super aus und ich weiß gar nicht, ist das Original noch indiziert? Weiß ich gar nicht.
Nein, soweit ich weiß nicht, aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Weil das war ja, glaube ich, mal indiziert, aber ich glaube auch nicht mehr.
Ich bin mir nicht 100% sicher, wir werden es aber gar nicht zu ausführlich erwähnen, nee, damit wir da.
Egal.
Ja. Darum geht's. Ninja Gaiden 2 Black.
Genau.
Habe ich auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Sehr schönes Spiel.
Ja.
Ich habe direkt nach Veröffentlichung drüber gesprochen.
Ich auch. Mal. Ah ja, okay. Mhm.
Ja. Ich habe es, glaube ein oder zwei Tage nachdem es erschienen ist, gespielt.
Mhm.
Also angefangen, muss man sagen. Ja. Ich bin noch nicht durch mit.
Mhm.
Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich hatte es vorher noch nicht gespielt, weil ich mich an Ninja Gaiden nur ein einziges Mal gewagt habe. Und nie wieder danach.
Okay.
Also in die 3D-Spiele, muss man dazu sagen. Die 2D-Spiele hatte ich auch schon gespielt.
Ja.
Die ursprünglichen. Mhm. Ist mir einfach zu schwer gewesen. Deswegen muss ich sagen, schätze ich es bei Black, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt.
Ja, finde ich auch gut.
Dadurch ist das Spiel wesentlich einsteigerfreundlicher. Das mag nicht jedem gefallen. Ich finde das gut. Und ich wünsche mir das auch für Ninja Gaiden 4.
Ja. Ja.
Weil ich bin der Meinung, dass Spiele zugänglich sein sollten für wirklich jeden und deswegen, da gehören für mich Schwierigkeitsgrade als das Minimum dazu. Ich verstehe, dass es Spiele gibt, die auf einen gewissen Schwierigkeitsgrad ausgelegt sind, aber dann weist man halt darauf hin, dass das nicht die Vision der Vision der Entwickler entspricht und so weiter. Bei Ninja Gaiden 2 Black ist ja sogar so, dass wenn man auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielt, man gar keine Bestzeiten erlangt und keine Medaillen verdient in den Missionen und so weiter.
Genau.
Finde ich auch, ehrlich gesagt, unnötig. Kann man trotzdem machen. Es wird ja vermerkt, welchen Schwierigkeitsgrad man gespielt hat. Und dann hat man ein eigenes Leaderboard für diesen Schwierigkeitsgrad. Gibt's ja bei den anderen Schwierigkeitsgraden auch.
Richtig.
Deswegen verstehe ich nicht, was das soll. Aber ist mir ehrlich gesagt egal, weil mir Leaderboards weitgehend egal sind in den meisten Spielen.
Ja, mir auch.
Und deswegen, ich will das Spiel durchspielen, ich will die Story durchspielen, ich will die Action haben, das macht mir Spaß. Ich würde es auf den höheren Schwierigkeitsgraden, also den oberen beiden, nicht schaffen, das Spiel. Dafür bin ich einfach nicht gut genug in solchen Spielen. Bin ich ganz ehrlich. Macht mir auch keinen Spaß dann, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es zu frustig wird, ist es für mich oft schnell vorbei. Ich will zum Spaß und zur Entspannung spielen und nicht weil ich einen Bossgegner 200 Mal erstmal bekämpfen muss, bis ich dann irgendwann unter höchstem Stress mit absoluter Wut im Bauch besiege oder so, ganz knapp. Da habe ich keinen Bock drauf. Das macht mir einfach keinen Spaß. Deswegen bin ich auch nicht der große Dark Souls-Spieler, obwohl ich Spiele mag, während mir Elden Ring aber sehr gut gefallen hat. Aber ich muss halt auch sagen, bei Elden Ring bin ich halt auch, ich habe da, obwohl ich sehr viel Zeit reingesteckt habe, werde ich es nie durchspielen, das weiß ich. Weil ich einfach bestimmte Bosse nicht schaffen werde. Aber kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, bei Ninja Gaiden 4 gibt es auch wieder Schwierigkeitsgrad.
Ich glaube schon. Ich glaube, also das kommt eigentlich ganz gut an, glaube ich, die Schwierigkeitsgrade jetzt bei 2 Black und so. Und das macht das Spiel auch wirklich teilweise schon an. Also es hat auf jeden Fall ein paar Macken, muss man dazu sagen. Die sind auch immer noch drin. Aber das finde ich, ist überhaupt gar kein Problem. Macht da super Laune. Die Waffen sind cool. Wie immer, ne? Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedlich. Ich mag immer noch die Clown, die sind immer noch mein absoluter Favorit.
Die mag ich auch sehr gerne.
Die finde ich super. Genau. Und also es ist auch das eine Schwert aus Ninja Gaiden 2 Sigma ist auch dabei, dieses zweihändige, das war im Ursprungsspiel nicht dabei, das ist neu. Ja. Genau. Vielleicht heißt es Enmas Fang oder so, glaube ich, heißt es. Egal. Ja. Auf jeden Fall, schönes Spiel. Also ich find's super. War total überrascht, dass es dann als Shadow Drop rauskam. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf den vierten Teil. Finde ich super, dass es mal. Der dritte war ja nicht mehr so der Riesenbrüller und Ninja Gaiden Z Yaiba oder wie es hieß, das war ja kompletter Müll.
Ne? Ja, aber interessant. Wir kriegen dieses Jahr damit wahrscheinlich zwei komplett neue Ninja-Gaiden-Spiele.
Richtig, es gibt noch das 2D von Dotemu. Gibt's ja auch noch, ne?
Ganz genau. Ich komme gerade nicht auf den Titel von dem Ding.
Es ist ja, weil die auch gleichzeitig auch noch einen Shinobi-Teil angekündigt haben. Das ist ja das Witzige.
Das ist von Sega dann wiederum. Das
ist wieder von Sega, genau. Also wir kriegen dann nochmal ein 2D-Shinobi und ein 2D-Ninja-Gaiden und ich glaube, Ninja-Gaiden 4 kommt das dieses Jahr noch oder nächstes Jahr?
Dieses Jahr noch. Ich meine, es hat für dieses Jahr angekündigt.
Ja.
Ich bin mir gerade bei Ragebound, also heißt übrigens das
Ragebound 2D-Ding, heißt sicher, es, genau.
Ob das noch dieses Jahr kommt, aber ich meine, es hatten sie auch für dieses Jahr angekündigt ursprünglich. Und deswegen gehe ich jetzt eigentlich mal davon aus, dass das noch kommt dieses Jahr. Und ich meine, gut, Koitekmo hat ja auch das Ja des Ninja ausgerufen.
Dann, ja.
Und da hat sich dann einfach Sega gedacht, och, da hängen wir uns mit unserem 2D-Shinobi einfach mal dran
Genau.
und veröffentlicht das. Das hat übrigens schon einen Termin, das erscheint am 29. August.
Ach ja, okay. Siehst du mal,
Ja.
das ist
Und
lustig.
da ist Lizard Cube für
Ach,
zuständig
Lizard
für
Cube
die
war es,
Entwicklung.
genau. Lizard Cube und Dot Emu, die verwechsel ich mal so ein bisschen.
Nee, Lizard Cube ist für Shinobi zuständig.
Genau, Lizard Cube für Shinobi,
Ja.
das sind ja von Wonderboy, ne? Genau.
Von Wonderboy Remake und Street of
Und
Rage
Streets of
4.
Rage, genau. Und Dot
Ja,
Emu war.
Dot Emo ist für Ninja Gaiden Rage Spawn, für das 2D zuständig.
Genau, ganz genau.
Ja, und für Ninja Gaiden 4 wissen wir ja Koei Tecmo und Platinum Games, Team
Genau.
Ninja.
Genau. Ja, bin ich sehr
Genau.
gespannt drauf. Also echt
Ich
cool.
auch.
Ja.
Ja. Gut, hast du noch was gespielt?
Nee. Was hast du
Nee.
gespielt? Haupt, also
Ja, das habe ich auch schon
nur noch,
überlegt.
nur so ein paar Sachen nebenbei, aber die müssen wir jetzt hier nicht erwähnen. Deshalb würde ich jetzt zu dir überleiten.
Ja, also ich habe ein bisschen noch Tales of Graces F gespielt, aber da will ich jetzt nicht zu ausführlich drüber reden, weil da werden wir im übernächsten Podcast drüber sprechen. Also Podcast 585 hört ihr das. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich überlege gerade, was ich noch gespielt habe. Ich habe zumindest jetzt die letzten Tage, seit es, wann ist es? Am Freitag ist es im Early Access, glaube ich, erschienen für Vorbesteller. Wobei ich kein Vorbesteller bin, sondern Tester. Das neue WWE-Spiel, WWE 2K25.
Ah, okay.
Das in der regulären Version erst am Freitag, also am 14. erscheint, aber halt für Vorbesteller oder für Besteller bestimmter Editionen war es, glaube ich, nur. Ich glaube, nur die beiden teureren Editionen sind schon am 7. März erschienen, also die Deadman Edition und die Bloodline Edition.
Ah, okay.
Gefällt mir bisher sehr gut, muss ich sagen. Halt Wrestling-Spiel, aber macht viel richtig, viel besser als der Vorgänger nochmal. Kann natürlich auch sein, dass ein paar Schwächen noch drin sind. Müssen wir viele Modi noch anschauen. Hab noch nicht jetzt alles super ausführlich mir angeschaut, aber ja, ist wieder ein schönes Wrestling-Spiel, das im Ersteindrucken einen guten Ersteindruck hinterlässt, einen sehr guten
Das
Ersteindruck
ist schon mal
hinterlässt. Mal
gut.
abwarten, ob da noch Schwächen kommen. Man muss sagen, eine Sache, die typisch ist für die Wrestling-Spiele, hat es trotzdem noch. Es ist mir jetzt mittlerweile schon zweimal abgestürzt.
Okay.
Also das ist halt leider auch so ein Ding. Meistens dann im Editor von Charakteren passiert das. Also gar nicht mal während ich baue, sondern meistens, wenn ich den Editor verlasse. Beide Male.
Ja, okay, aber du hast sie dann abgespeichert, die Charaktere oder so,
Ja,
oder?
man kann, das haben sie im letzten Teil hinzugefügt, ich meine im letzten Teil oder im vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, dass man währenddessen jederzeit schnell speichern kann. Das ging früher nicht, da musstest du immer den Editor komplett verlassen, um zu speichern, was bei den langen Ladezeiten immer sehr nervig war. Aber dank PS5 ist die Ladezeit jetzt sowieso schon kurz und dazu kommt, dass man jetzt jederzeit schnell speichern kann auch. Ja.
Okay.
Was trotzdem im Moment dauert und wenn es dann beim Schnellspeichern abstürzt, was im Vorgänger schon passiert ist, kann das auch ärgerlich sein. Aber wir wollen es ja mal nicht herbeireden. Bisher, wie gesagt, gefällt es mir gut. Auch dank einiger unerwarteter Möglichkeiten, matchartmäßig, gerade im Backstage Brawl. Es sind wieder, und ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal drin war, es ist schon eine Weile her, Intergender-Matches drin. Das heißt, Männer dürfen gegen Frauen kämpfen und Frauen gegen Männer, logischerweise. Was in der Realität bei WWE ja nicht stattfindet, aber vor einigen Jahren mal in einem Wrestling-Spiel drin war von WWE und jetzt wieder dabei ist. Außerdem ist es jetzt endlich möglich, dass Frauen auch mal bluten. Was in den bisherigen Wrestling-Spielen im Gegensatz zu den Männern nicht der Fall war.
Ah, okay, das ist okay.
Ja. Was jetzt kein so wichtiges Ding ist, aber halt ein bisschen zum Realismus beiträgt. Es sind so Details einfach, die im Endeffekt gibt es jetzt keinen großen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen, was das Kämpfen angeht.
Okay.
Gab es schon vorher nicht, mit halt, wie gesagt, diesen wenigen Einschränkungen. Und es ist halt einfach lustig, wenn man dann komplett frei agieren kann.
Ja, klar.
Genau. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr schönes Wrestling-Spiel.
Cool.
Werde ich dann auch bei mir auf der Seite dem nächsten Test zu haben. Ja.
Schön, sehr schön.
Genau. Ja, das war aber alles, was ich jetzt im weitesten Sinne gespielt habe, mal abgesehen von den üblichen Sachen wie Picross und so. Mhm. Weil ich bin gerade dabei, ich bin gerade wirklich an dem Projekt dran, alle Picross-Spiele, die ich noch auf der Switch habe, noch nicht 100, also nicht alles gelöst habe, jetzt endlich mal alle abzuschließen.
Ach du meine Güte, okay.
Ja, ich habe jetzt das Neueste, also das Letzte, das Picross, also das zum Anime Scheiße Shield Hero, ich weiß gar nicht, wie der Anime genau heißt. Gerade. Mhm. Shield Hero. Die meisten werden sofort wissen, was ich meine und wie der heißt. Ich komme gerade nicht drauf.
Die schreiben, die schreiben jetzt schon böse Mails.
Wahrscheinlich. zu dem Anime gibt es halt auch ein Picross-Spiel seit, ich weiß gar nicht wann, es müsste das noch aktuellste von Jupiter sein. Und da habe ich jetzt endlich alle Rätsel gelöst. Na, mit einer effektiven Spielzeit, das heißt wirklich nur die Rätsellösezeit, da habe ich wirklich nur genommen, wie viel alles zusammengerechnet, was ich für die einzelnen Rätsel gebraucht habe, ob ich Rätsel neu gestellt habe zwischendurch oder zählt dabei nicht. Mit einer effektiven Rätsellösezeit von, ich glaube, knapp über 63 Stunden waren es oder so.
Okay.
Habe ich das jetzt abgeschlossen und jetzt habe ich das Picross, das schon ein bisschen älter ist, zu Mega Drive. Mhm. Nee, stimmt nicht. Namco. Ich habe es Namco jetzt geöffnet.
Ah, okay.
Namco bin ich jetzt wieder dran. Mega Drive müsste ich sogar schon abgeschlossen haben, als es damals rauskam. Ich bin jetzt am Namco-Ding dran.
Okay.
Ja. Das ist immer so nebenbei. Das ist so, das ist jetzt nicht so, dass ich da täglich dran bin, aber immer wieder mal so ein Rätsel lösen.
Mhm. Ja, gut. Das ist ja so, das kann man ja gut zwischendurch spielen, ne? Das ist ja gut
genau,
zwischendurch.
Genau, ganz genau. Mhm. Ja. Und ich bin parallel habe ich auch wieder angefangen, Lockyard Grimoire zu spielen, was auf der Switch ja Picross Lockyard Grimoire heißt. Mhm. Ist auch von Jupiter, das ist nur erst für den PC erschienen. Sie dürfen ja die Picross-Marke nicht nutzen, wenn es nicht für Nintendo-Konsole ist, weil Picross-Marke gehört ja Nintendo.
Ah ja.
Mhm. Und deswegen haben sie die in dem Spiel einfach Lockyard genannt, auf der PC-Version. Ist aber im Endeffekt nichts anderes als ein Picross-Spiel mit einem kleinen Zusatzding.
Okay.
Und ja. Genau. Da bin ich auch parallel am PC manchmal dran, bis am Steam Deck zu lösen. Ja. Aber das ist so der Standardkram. Mal abgesehen noch, ich meine, sowieso täglich Standardkram auf dem Tablet, aber die zählen jetzt mal überhaupt nicht. Genau. Okay. So viel dazu. Ich werde bestimmt die nächsten Wochen ein paar andere Spiele zu erzählen haben, hoffe ich, weil ich einiges in Halde habe, was ich jetzt endlich mal angehen muss.
Ja, habe ich auch. Habe ich auch.
Dynasty Warriors Origin bin ich auf immer noch.
Ach dran. Ja, richtig, das wollte ich auch nochmal immer mal spielen. Das sieht ja schon sehr, sehr cool aus, finde ich.
Ja, das ist so eins meiner nächsten größeren Projekte jetzt, ne, dass ich da endlich dann mal mehr Zeit reinstecke. Dann dieses Dynasty Warriors Abyss heißt. Die Warriors Abyss, was sie ja auch als Shadow Drop veröffentlicht
richtig.
Hatten. Das habe ich auch, aber habe noch nicht mit angefangen. Es sind zu viele Spiele. Und da kommt ja auch noch demnächst, am 21. kommt Atelier Yumiya, das neue Atelier.
Ja, das ist natürlich besonders wichtig, ne?
Ja, besonders, weil es erstmals ein Atelierspiel mit deutschen Texten wird.
Ach, machen Sie das ja? Okay.
Ja, es bekommt deutsche Texte. Deswegen, also, ich muss sowieso sagen, JRPG-Fans sollten das Ding sich unbedingt anschauen. Die Atelier-Reihe ist mittlerweile echt eine JRPG-Geheimtipp-Ding. Das ist nicht mehr das, was es früher mal war. Durch die Riser-Reihe hat sich das so weiterentwickelt. Mhm. Und, klar, es gibt diesen Alchemie-Part, es gibt diesen ganzen Sammel-Part und so weiter. Aber ich denke, JRPG-Fans werden mit den neuen Atelier-Spielen wirklich viel Spaß haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Yumiya hat das Potenzial, zu einem der besten JRPGs des Jahres zu werden. Okay. Das jetzt nicht aus Fansicht der Atelierreihe, sondern wirklich aus ernst gemeint.
Mhm. Okay, das klingt ja schon viel. Ich meine, Riser fand ich ja auch schon sehr nett, muss ich sagen.
Ja. Bei Riser sage ich halt, da sollte man wirklich vom ersten bis zum dritten Teil die Trilogie bestenfalls spielen.
Mhm, das stimmt,
natürlich. Weil die storymäßig einfach sehr stark aufeinander aufbaut.
Das stimmt.
Ja. Habe ich den dritten Teil auch noch nicht 100% beendet, fällt mir gerade ein. Muss ich auch mal weiterspielen.
Ja, wie es halt so ist, ne? So wieder so viel Gedöns halt, ne?
Ja, das ist ganz schlimm. Ich hab auch gemerkt, ich habe noch nicht alle DLCs zu einigen der Vorgänger. Also zum ersten Teil, der eine DLC fehlt mir noch. Und zu Atelier Sophie 2 gab es einen großen DLC, wie ich gemerkt habe, den ich auch noch nicht gespielt habe. Mhm. Also ich bin da sowieso, da muss ich an die Teile muss ich alle nochmal ran irgendwann und nochmal weiterspielen. Die Deluxe-Version von Sophie, Lydia und Zoelle und vergessen wie die Andere heißt, also die Mysterious-Trilogie, da habe ich auch die Deluxe-Version noch nicht alle durchgespielt. Mhm. Aber es ist halt alles zeitaufwendig.
Alles zeitaufwendig, ja.
Dann kommt ja den Monat auch noch Assassin's Creed Shadows raus. Mhm. Und was? Irgendwas habe ich vergessen. Xenoblade Chronicles X!
Xenoblade Chronicles X kommt Ende des Monats raus, genau.
Ja, ja, das kommt, glaube ich, sogar am selben Tag wie Riser raus. Nee, einen Tag vorher, glaube ich.
Okay. Ja, also das, wie gesagt...
nicht Riser, Yumiya. Yumiya
ja, heißt, ja. Also das ist... ja.
Mittlerweile übertreiben sie es einfach. Ich bin ja schon froh, dass ich auf Monster Hunter jetzt aufs Neue verzichtet habe. Mhm. Ja. Aber gut, wir holen hier zu weit aus. Ihr wollt gar nicht mit unserem Gespräch hier vielleicht zuhören.
Jetzt sind wir schon, ja, eben.
Genau. Wir werden aber bestimmt über einige der angesprochenen Spiele, wenn sie für Switch erscheinen, auch reden, beziehungsweise in letzter Woche gespielt bestimmt auch.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, wir konnten euch Phantom Breath Lost Hero ein bisschen näher bringen. Und nächste Woche gibt es dann das nächste NMAC-Quiz.
Ja.
Mit Quizmaster Emil, der wieder drei Kandidaten auf die Probe stellt.
Ich bin einer davon, ja.
Genau, das waren Markus, Sören und Jonas stellen sich in Fragen von Emil. Mhm. Da dürft ihr gespannt sein. Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.